Deutschlandfunk Nova. Update.
Software-Updates sind keine Lösung. Das ist der neue Versuch, Autofahrer und die betroffenen Bürger hinters Licht zu führen. Wir brauchen eine ehrliche Maßnahme. Wir brauchen erstmals, dass auch die Politik sich gegen eine mächtige Industrie wie die Autolobby durchsetzt.
Beim Autogipfel heute in Berlin ist nur eine Mogelpackung rausgekommen. Davon ist Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe überzeugt. Was genau bei diesem Treffen von Politikern und der Autoindustrie rumgekommen ist und wie das Ergebnis insgesamt bewertet wird, sagen wir euch im Update. Ich bin Stefanie Gebert.
Update.
Schon vorher hatte der Ministerpräsident von Niedersachsen die Erwartungen an den Autogipfel runtergeschraubt. Erstmal abwarten, war die Devise von Stefan Weil. Der SPD-Politiker sitzt selbst als Vertreter des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat von VW. Auch nach dem Treffen gab es nicht wirklich viel Applaus für das Ergebnis. Dort hatten die Verkehrs- und Umweltminister sowie die Ministerpräsidenten der Länder zusammengesessen mit den Vertretern der Autoindustrie, der Branchenverbände, der IG Metall und des Städtetags. Nicht mit am Tisch saßen Umwelt- und Verbraucherverbände. Das wurde von ihnen selbst, aber auch von der Opposition kritisiert. Herbert Behrens von der Linkspartei findet:
Wenn ich die Verursacher von möglichen Kartellen, die Verursacher von Abgasbetrug zusammensetze mit politischen Vertretern, die das seit Monaten wissen und dann gemeinsam nach einer Lösung suchen sollen, die sie in den letzten Monaten offenbar nicht gefunden haben oder nicht finden wollten, dann kann man schon das Ergebnis vorwegnehmen. Es wird nichts dabei rauskommen.
Herausgekommen ist nach dem Gipfel ein schon vorab durchgesickerter Minimalkonsens. Das heißt, rund 5 Millionen Dieselfahrzeuge der Emissionsklasse Euronorm 5 und 6 sollen nachgerüstet werden. Sie bekommen alle ein Software-Update und zwar auf Kosten der Autobauer. Darunter sind auch 2,5 Millionen Autos von Volkswagen. Der Konzern hat nach eigenen Angaben Nachbesserungen schon angeordnet. Das Update soll bei den Wagen für bis zu 30% weniger Ausstoß von Stickoxiden sorgen, sagt jedenfalls der Verband der Automobilindustrie, kurz VDA. Verkehrsminister Alexander Dobrindt zeigte sich mit dieser Verabredung erstmal zufrieden.
5,3 Millionen Fahrzeuge sollen insgesamt umgerüstet werden. Das war heute die Zusage der Automobilindustrie gegenüber Bund und Ländern. Diese Zusage gilt ab sofort. Das heißt, dass für diese Fahrzeuge der Hersteller Softwarelösungen präsentiert und dann in den nächsten Monaten in die Umsetzung gehen.
Außerdem sollen die alten Dieselfahrzeuge aus dem Straßenverkehr ganz verschwinden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bestätigte, dass von Seiten der Autobauer eine Art Abwrackprämie im Gespräch ist, dass aber der Staat keine Kaufanreize schaffen will.
Wir haben heute die Erwartung an die Automobilindustrie formuliert, dass sie ihrerseits einen Beitrag leistet, dass die schlechten alten Diesel möglichst verschrottet werden, abgewrackt werden und neue saubere Diesel kommen. Und da ist heute lediglich verabredet worden, dass die Unternehmen selbst Strategien entwickeln, bis zu 8.000 Euro Erleichterung den Kunden anzubieten.
Laschet will außerdem verhindern, dass die Bundesbürger sich keine Dieselfahrzeuge mehr kaufen. Deutschland brauche den Diesel.
Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, dass immer mehr Menschen keinen Diesel mehr kaufen und auf einen Benziner umsteigen. Das ist für die CO2-Bilanz in Deutschland eine Katastrophe. Wir brauchen den Diesel, um die CO2-Werte, die Ziele 2020 zu erreichen.
In Planung ist außerdem, dass ein Mobilitätsfonds aufgelegt wird, in den Bund und Autoindustrie zu gleichen Teilen einzahlen. Die rund 250 Millionen Euro sind für Städte und Gemeinde gedacht, die damit ihre Straßen für Fahrräder besser ausbauen oder den öffentlichen Nahverkehr verbessern können. Wie weit der Weg zu sauberen Dieselmotoren ist, zeigen die aktuellen Messergebnisse der Deutschen Umwelthilfe. Danach überschreiten selbst moderne Diesel die Grenzwerte für Stickoxide massiv. Von 75 getesteten Wagen fielen 71 durch.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Dieselgipfel wird von vielen Nutzern im Netz kritisch gesehen. Auf tagesschau.de schreibt Optimist: Augenwischerei bzw. Opium für das Volk. Mehr ist dieser Dieselgipfel nicht. Kiserlet twittert: Wer als Arbeitnehmer bei Audi, BMW, Daimler und VW betrügt, wird gefeuert. Wer als Vorstand betrügt, bekommt einen Dieselgipfel. Einige User hätten sich auch andere Teilnehmer des Treffens gewünscht. Jürgen Schiebert meint auf Faznet: Wo bleiben bei diesem Gipfel die Umweltschützer, die Wissenschaftler, die betroffenen Autobesitzer? Pablo Weizenkeim beschäftigt auf Zeit.de die Frage, wer die Kosten im Dieselskandal trägt. Der Betrug muss auf jeden Fall bestraft werden. Die Beseitigung des Schadens darf nicht den Betrogenen auferlegt werden. Viele Nutzer werfen der Bundesregierung vor, die Machenschaften der Autoindustrie mitgetragen zu haben. Einige zeigen aber auch Verständnis, wie Maximilian Queren auf Facebook. Die Regierung hat nun mal wenig Lust, die goldene Gans des Steuerzahlers totzuschlagen. Es wäre richtig schlecht für die meisten Deutschen, wenn die Automobilindustrie streng bestraft würde. Die Vorstände und Schuldigen von mir aus. Aber die Konzerne an sich sind zu wichtig für Arbeitsmarkt und Staatssäckel.
Was sonst noch wichtig war?
Italien will Menschenschmuggel bekämpfen und dafür in Zukunft auch Soldaten vor der libyschen Küste einsetzen. Das hat das Parlament beschlossen. Jetzt muss noch der Senat zustimmen. Die Soldaten sollen die italienische Küstenwache unterstützen und Schleuser bekämpfen, die Boote mit Flüchtlingen in Richtung Italien schicken. Von Libyen kommen die meisten Flüchtlinge nach Europa. Die Soldaten sollen nach dem Willen Italiens auch in libysches Hoheitsgebiet kommen. Die italienische Regierung hofft, damit die Überfahrt von Flüchtlingen besser kontrollieren zu können. Allerdings ist bei einem Einsatz der Marine vor Libyen noch vieles unklar, etwa die Frage, was mit den aufgegriffenen Flüchtlingen passieren soll. Darauf weist der Vizepräsident des EU-Parlaments Alexander Graf Lambsdorff hin.
Einfache Lösungen gibt es nicht. Auch wenn Flüchtlinge gerettet werden in libyschen Gewässern, ist eine Rückführung nur dann möglich, wenn es einen sicheren Aufnahmeort auf libyschem Gebiet gibt. Davon sind wir noch weit entfernt.
Denn in Libyen herrscht politisches Chaos. Deshalb führt das Land auch selbst kaum Kontrollen vor der eigenen Küste durch. Der Skandal um verseuchte Eier aus den Niederlanden weitet sich aus. Offenbar ist auch in Deutschland das giftige Insektizid namens Fipronil eingesetzt worden. Ein Verein für alternative Tierhaltung hat mitgeteilt, dass neben 100 Betrieben in den Niederlanden auch 4 deutsche Höfe das Mittel genutzt haben. Unklar ist allerdings, ob deren Eier auch mit dem Gift belastet sind. Das Insektizid war zuerst in Eiern in den Niederlanden entdeckt worden. Dort und auch in Nordrhein-Westfalen wurden hunderttausende Eier zurückgerufen, erklärt der zuständige Lebensmittelkontrolleur.
Kern von der Botschaft ist, dass wir ein paar Eier angetroffen mit Fipronil.
Kern der Botschaft ist, wir haben schon einige Eier auf Fipronil getestet. Das ist ein giftiger Stoff, der in Eiern nichts zu suchen hat. Und wir wollen jetzt so schnell wie möglich die Situation in den Griff bekommen, dass wieder alles sicher ist.
Die Situation so herstellen, dass alles wieder sicher ist.
Das Insektizid wurde zur Läusebekämpfung in den Hühnerkäfigen ausgesprüht. Es kann beim Menschen Haut- und Augenreizen sowie Übelkeit, Brechen und Kopfschmerzen verursachen. Für Erwachsene sind damit belastete Eier eher ungefährlich. Für Kinder könnten sie allerdings ein Risiko sein. Rund 9.500 Euro bekommen Bundestagsabgeordnete im Monat als Diät, aber jeder vierte Parlamentarier verdient sich noch was dazu. Wie viel, hat die Transparenzorganisation Abgeordnetenwatch zusammengetragen. Demnach haben Abgeordnete in dieser Wahlperiode durch Nebeneinkünfte mindestens 26,5 Millionen Euro bekommen. Am meisten nebenher verdient haben Abgeordnete von CDU und CSU. Alle Parlamentarier müssen ihre Nebeneinkünfte seit 2005 angeben, allerdings nur ungefähr. Abgeordnetenwatch kritisiert, dass nicht immer erkennbar ist, von wem die Politiker das Geld bekommen. Die Organisation fordert, dass alle Einkünfte komplett offengelegt werden. Politiker, die dagegen sind, argumentieren, das würde ihre Freiheit einschränken.
Was noch wichtig wird.
Eigentlich hatte die Opposition in Venezuela für heute zum Protestmarsch aufgerufen gegen die verfassungsgebende Versammlung. Die Kundgebung ist aber um einen Tag auf morgen verschoben worden. Der Grund, die umstrittene Versammlung wird wohl doch erst morgen ihre Arbeit aufnehmen. Staatschef Nicolas Maduro hatte die Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung trotz massiver Proteste im In- und Ausland am letzten Sonntag abhalten lassen. Inzwischen gibt es Zweifel, ob bei der Wahl alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Es geht um die Wahlbeteiligung. Die war laut einem Unternehmen, das die Technik für die Wahl gestellt hat, nicht so hoch wie von Maduro angegeben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass um 5:30 Uhr abends gerade einmal 3,7 Millionen Venezolaner ihre Stimme abgegeben hatten. 1,5 Stunden später machten die Wahllokale zu und die Regierung gab an, dass gut 8 Millionen Menschen gewählt hatten.
Und sonst in der Welt?
Es klingt wie aus einem Agentenfilm. Der vietnamesische Geheimdienst kidnappt einen vietnamesischen Ex-Politiker mitten in Berlin. Deutsche Ermittler vermuten, dass genau das vor ein paar Tagen passiert ist. Passanten hatten in Berlin eine Entführung beobachtet und die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Opfer um einen Mann handelt, der früher zur Führungsriege der vietnamesischen Kommunistischen Partei gehörte. Vor einem Jahr war er aus der Partei ausgeschlossen worden. Er soll durch Korruption große Verluste beim staatlichen Öl- und Gaskonzern verursacht haben. Seit einem Jahr wurde er international gesucht. Er soll sich in Berlin aufgehalten haben. Jetzt ist er plötzlich wieder in seiner Heimat aufgetaucht. Die vietnamesischen Behörden sagen, dass er sich freiwillig gestellt hat. Die deutschen Ermittler gehen aber von einer Entführung aus. Die Bundesregierung hat wegen des Falls jetzt einen Vertreter des vietnamesischen Geheimdienstes ausgewiesen. In den USA sucht das Justizministerium jetzt nach Anwälten, die sich mit Diskriminierung an Unis beschäftigen wollen. Allerdings geht es dabei laut der New York Times nicht um die Benachteiligung von Schwarzen, sondern von Weißen. Die Zeitung zitiert Kritiker und Unterstützer des neuen Projekts, die davon ausgehen, dass es um Weiße und Asiaten in den USA geht. Sie glauben, dass die Anwälte Programme untersuchen sollen, bei denen grundsätzlich benachteiligte Studierende, wie Schwarze oder Latinos, unter Umständen einen Vorteil gegenüber anderen Bewerbern oder Studierenden haben. Die New York Times sieht das neue Programm als Hinweis darauf, dass das Justizministerium noch konservativer wird. Ein Unterstützer des Projekts sagt, mittlerweile würden auch Weiße diskriminiert. In Kirgisistan wird jedes fünfte Mädchen vor seiner Hochzeit entführt. Forscher von der US-amerikanischen Duke-Universität haben das in einer Studie untersucht. Sie sagen, in Kirgisistan ist die Entführung einer potenziellen Braut illegal, aber trotzdem vor allem in ländlichen Gegenden weit verbreitet. Meistens läuft so eine Entführung so ab. Der potenzielle Ehemann zwingt eine junge Frau, mit ihm nach Hause zu kommen und drängt sie dort, einen Brief zu schreiben, in dem sie der Ehe zustimmt. Laut der UNO vergewaltigt der zukünftige Ehemann die Frau häufig, sodass sie aus Scham nicht zu ihrer Familie zurück kann. In Kirgisistan leben etwa 70% Kirgisen. Dazu kommen Russen, Türken und Usbeken. Unter den Kirgisen sind die Entführungen noch häufiger. Hier entsteht jede dritte Hochzeit auf diese Weise.
Wissensnachrichten.
Angeln im Golf von Mexiko dürfte eine recht frustrierende Angelegenheit sein, weil die Ausbeute gering ist. Und das dürfte an einer riesigen Todeszone liegen, also einer Zone im Golf von Mexiko, in der das Wasser so wenig Sauerstoff enthält, dass Fische sterben. Und schuld daran ist die Fleischindustrie. Das jedenfalls behaupten Umweltschützer. Veronika von Borries ist bei mir aus unseren Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Veronika, was ist dran an dieser Behauptung?
Also die Umweltschützer, die sind natürlich in den Untersuchungen immer tendenziell industriekritisch. Aber in diesem Fall ist ihre Argumentation, dass es da einen Zusammenhang zwischen Fleischindustrie und Todeszone gibt, die ist schon ganz überzeugend.
Gut, dann schauen wir uns diesen Zusammenhang nochmal genauer an. Wie hängen denn Fleischindustrie und der Golf von Mexiko zusammen?
Die hängen vor allem über das Flusssystem des Mississippi zusammen. Der Mississippi, der mündet ja in den Golf von Mexiko. Und in den Mississippi wiederum münden eigentlich alle Flüsse der USA zwischen den Rocky Mountains bis zu den Appalachen. Also quasi das gesamte landwirtschaftliche Herz der USA entwässert in den Golf von Mexiko. Und in diesem Gebiet wird heutzutage das meiste Vieh der USA gehalten und es wird auch das meiste Futter für die Millionen Rinder, Schweine und Hühner angebaut, also vor allem Mais und Soja.
Und wie verursacht das jetzt die Todeszone im Golf?
Die Umweltschützer, die machen eigentlich eine recht klare Rechnung auf. Die sagen, für den Anbau von diesen Futtermitteln setzen Landwirte riesige Mengen Dünger ein. Dieser Dünger enthält vor allem viel Stickstoff- und Phosphorverbindungen. Dazu kommen noch Stickstoff und Nitrate aus den Ausscheidungen der Tiere, Stichwort Jauche und Mist. Und das alles gelangt in Teilen eben auch in die Flüsse und in den Golf von Mexiko. Und das Argument ist unter anderem, wenn es weniger Viehhaltung gäbe, dann gäbe es eben auch weniger von diesen Chemikalien.
Und diese Chemikalien, die vergiften das Meer im Golf von Mexiko und führen dann zu dieser Todeszone.
Ja, genau genommen düngen die erstmal die Algen im Meer und es gibt eine Algenblüte. Wenn die aber durch ist, dann sinken die verblühten Algen auf den Meeresgrund und werden davon Bakterien zerlegt. Und dabei verbrauchen die Bakterien den Sauerstoff, der im Wasser ist, und dann wird es eben für die Fische eng.
Jetzt hört sich das ja so an, als wäre das kein ganz neues Problem in den USA. Warum reden wir gerade jetzt darüber?
Ja, tatsächlich wird in den USA über diese Todeszone im Golf von Mexiko jedes Jahr geredet, denn sie tritt jedes Jahr im Sommer auf und jedes Jahr wird sie größer. Aber mittlerweile ist sie eben nicht nur eine Bedrohung für das Ökosystem, sondern auch für Fischer. Und das hat dann eben auch einen wirtschaftlichen Aspekt.
Kommen wir von Chemikalien im Meer zu Bakterien in unserem Mund. Die könnten Forensikern helfen.
Ja, und zwar, wenn es darum geht, den Todeszeitpunkt eines Menschen zu bestimmen. Das beschreiben Wissenschaftler aus Spanien. Sie haben Experimente an drei unterschiedlichen Leichen gemacht und haben anhand der Mundflora feststellen können, wann die Menschen gestorben sind.
Wie geht das denn?
Die Wissenschaftler sagen, die Mikroorganismen, die auf uns und in uns leben, verändern sich halt auch mit uns. Und wenn der menschliche Körper tot ist und verwest, dann geht diese Veränderung weiter und daraus kann man dann eben Informationen ziehen.
Und du hast noch eine dritte Meldung dabei, die ist hoffentlich ein bisschen appetitlicher.
Ja, sie ist staubtrocken. Es geht nämlich um Statistiken. Ein Mathematiker der Uni Virginia hat auf einer Konferenz gezeigt, wie er Verbrechen in Chicago vorausgesagt hat, indem er öffentliche Tweets ausgewertet hat.
Und was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, das weiß der Wissenschaftler nach eigenen Worten selbst nicht so genau, aber er sagt halt, es gibt einen statistischen Zusammenhang. Diese Tweets, es waren immerhin 1,5 Millionen mit Chicago-Bezug, hat er nach Orten und Themen sortiert, also Restaurants, Unterhaltung, Sport und so weiter. Und damit damit kombiniert, hat er eine Methode, die die Wahrscheinlichkeit von Verbrechen in einem bestimmten Gebiet voraussagt. Und siehe da, er konnte 19 von 25 verschiedenen Verbrechensarten voraussagen. Es gibt also einen statistischen Zusammenhang zwischen Tweets und Verbrechen, aber wie der zustande kommt, ist noch unklar.
Die Wissensnachrichten heute zusammengestellt von Veronika von Borries. Dankeschön. Wetter. In der Mitte und im Norden bleibt es verbreitet trocken. Im Süden kann es aber hin und wieder gewittern. Der Donnerstag beginnt im Norden und in der Mitte regnerisch. Später lockert es etwas auf. Im Süden ist es umgekehrt. Da geht es sonnig los und später kommen Wolken und Regen. Das Ganze bei 19 bis 33 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.